Hinweis: Diese Podcast-Folge wurde vollständig mit künstlicher Intelligenz erstellt. Sowohl der Text als auch die Stimme sind automatisch generiert. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen beim Sozinianismus-Podcast. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit dem Sozinianismus, einer theologisch-philosophischen Denkrichtung, die seit dem 16. Jahrhundert grundlegende Glaubenslehren hinterfragt. Es geht um die Einheit Gottes, die Trinitätslehre, die Sühneopferlehre, die Erbsündenlehre und die Frage nach der Präexistenz Jesu. Begleiten Sie uns auf dieser Reise in die Geschichte des freien religiösen Denkens. Stell dir eine Karte Europas vor. Im Süden die Renaissance-Italiener mit ihrem ausgeprägten Sinn für Sprache und Recht, im Norden das konfessionell zerrissene Reich der Reformation. Dazwischen Polen, ein ungewöhnlicher Ort relativer Toleranz, an dem heterodoxe Ideen eine Zeit lang atmen konnten. In dieses Spannungsfeld tritt Fausto Sozzini, ein Sohn der italienischen Gelehrtenwelt, und stellt eine einfache, radikale Frage. Was sagt die Schrift wirklich über die Person Jesu, wenn man sie sprachlich und vernünftig liest? Für Sozzini war die traditionelle Rede von der Präexistenz und der ontologischen Gottheit des Sohnes nicht nur dogmatisch schwer zu beweisen, sie widersprach seiner Ansicht nach auch dem klaren Sinn vieler Bibelstellen und der Vernunft, wie sie ein humanistisch geschulter Leser einsetzt. Das Ergebnis war keine blasse Reformulierung, sondern eine neue Christologie, der Christus als vollkommen menschlicher Gesandter Gottes, nicht als ewiger, im Wesen mit dem Vater identischer Sohn. Fausto Sozzini wurde 1539 in Siena geboren. Sein Onkel Lelio, Laelius Sozzini, 1525-1562, hatte bereits frühe antitrinitarische Impulse gesetzt. Beide stammten aus dem humanistischen Milieu Italiens. Juristische Ausbildung, philologische Genauigkeit und die rhetorische Gewohnheit, Begriffe genau zu fassen, prägten ihr Denken. Während Lelio vor allem Fragen der Schriftauslegung und religiösen Skepsis formulierte, entwickelte Fausto in den Jahrzehnten danach eine systematischere Alternative zur damals herrschenden Trinitätslehre. Politische Repression in Italien und der konservative Druck in west- und mitteleuropäischen Zentren führten viele heterodoxe Denker nach Polen, wo die polnische Adelsrepublik bis weit in das 17. Jahrhundert hinein ein gewisses Maß an konfessioneller Toleranz bot. Dort fanden die sogenannten polnischen Brüder, später oft Unitarier genannt, ein Zuhause und gründeten um Rakow, eine intellektuelle und kirchliche Gemeinschaft mit einer eigenen Druckerei. Die Rakauer Schule wurde zum Resonanzraum für Sozzinis Gedanken. Der Rakauer Katechismus, das programmatische Bekenntnis dieser Gemeinde, fasste viele Argumente zusammen, die Sozzini und seine Gefährten entwickelten. Eine rigorose Hinwendung zur Schrift, Ablehnung metaphysischer Zuschreibungen ohne klaren biblischen Wortlaut und die Betonung der Vernunft als Prüfstein dogmatischer Behauptungen. Wichtige Werke, die die sozinianische Christologie dokumentieren, tragen Titel wie De Jesu Christo Servatore und De Statu Primi Hominis, Schriften, die exegetische Argumente gegen die Präexistenz und für eine moralisch-soteriologische Rolle Christi ausbreiten. Viele dieser Texte kursierten zunächst in Manuskripten in lateinischer Sprache und wurden in den Druckzentren der polnischen Brüder weiterverbreitet. Spätere Ausgaben erreichten einen breiteren europäischen Leser. Sozzinis kritische Kraft lag weniger in einer bloßen Negation als in seiner methodischen Präzision. Er beanspruchte, das Schriftwort in seinem grammatisch-historischen Sinn zu lesen. Begriffe wie Sohn Gottes oder Wort müssten zuerst linguistisch und kontextuell erklärt werden, bevor sie zu metaphysischen Dogmen führen dürften. Sein humanistischer Hintergrund leitete ihn dazu, hebräisch und griechische Wendungen gegen populäre lateinische Terminologie auszuspielen, Übersetzungsprobleme zu betonen und Parallelen innerhalb der Schrift zu prüfen. Außerdem verband Sozzini exegetische Arbeit mit einer philosophisch-rationalen Kritik. Wenn die Vorstellung eines göttlichen Sohnes zur Notwendigkeit führt, dass Gott Leiden oder moralische Forderungen erlässt, so stellt das nach Sozzini klassische Attribute Gottes, Allgüte, Gerechtigkeit, Unveränderlichkeit, in ein unauflösbares Spannungsverhältnis. Deshalb suchte er nach einer Theologie, die sowohl biblisch-sprachlich fundiert als auch vernünftig kohärent ist. Die Entstehung dieser Position ließ sich nicht loslösen von den damaligen inhaltlichen Kontroversen. Rückgriffe auf das altkirchliche Wortgut, etwa die Verwendung von Logos in Johannes 1, die Auslegung von Hebräer 1 oder den Chor der christologischen Hymnen in Philipper 2, bildeten die Hauptangriffspunkte orthodoxer Theologen. Trinitäre Gelehrte beriefen sich auf eine Tradition, die Begriffe wie Sohn als ontologisch-eschatologische Aussagen deutete, Jesus sei im Wesen göttlich, habe die Präexistenz und teile die göttliche Ehre. Socini dagegen setzte an den konkreten Sprachgebrauch der Schrift an, Sohn Gottes könne stellvertretend für eine von Gott verliehene Gesandtschaft, Herrschaft oder besondere Beziehung stehen, ohne eine metaphysische Substanzidentität zu implizieren. Diese Verschiebung der Bedeutung war nicht semantisches Spielerei, sondern der Kern einer anderen soteriologischen Option. Wenn Christus Mensch ist, dann wirkt seine Sendung durch Lehre, Beispiel und göttliche Autorität, nicht durch eine metaphysische Selbsthingabe einer göttlichen Substanz. Persönlichkeiten innerhalb der polnischen Brüder, Theologen wie Marcin Czechowicz, Johann Krell, Jan Krellius und Joachim Stegmann nahmen Socinis Impulse auf, entwickelten sie weiter und stritten öffentlich dagegen. Ihre Schriften sind Teil des Geflechts, Petitionen an städtische und staatliche Behörden, polemische Flugschriften gegen Calvinisten und Lutheraner, aber auch systematische Katechismen, die Gemeinden Orientierung boten. Die Druckerei in Rakau verbreitete theologische Argumente weit über Polen hinaus. Die Reaktionen reichten von theologischer Debatte über kirchliche Zensur bis zu politischer Repression. In mancher Hinsicht war die socinianische Bewegung ein Produkt der Vernetzung. Exilanten, humanistische Schüler und lokale Gemeindeleiter schufen zusammen eine intellektuelle Infrastruktur, die Socinis Thesen stabilisierte. Die politische Lage blieb jedoch prekär. Gegenbewegungen in Polen und dem Ausland führten zu Verfolgung und Verboten, und viele Schriften mussten im Untergrund oder im Ausland verbreitet werden. Dennoch blieb der intellektuelle Gehalt der socinianischen Christologie präsent, weil sie eine klare Auslegeordnung bot. Wenn man von Gott als dem einen, höchsten Wesen sprach und menschliche Vernunft als Prüfinstrument ernst nahm, dann musste man die Vorstellung einer selbstexistenten, präexistenten, göttlichen Person des Sohnes hinterfragen. Diese Einsicht war für Socini weder antibiblisch noch rein modernistisch. Sie war Ergebnis einer kombinierten philologischen, exegetischen und rationalen Methodik, die er aus italienischem Humanismus und polnischer Religionspraxis schöpfte. Die Konturen dieses historischen Mosaiks erklären, warum Socinis Kritiken so gezielt und folgenreich waren. Aus seiner Sicht war der Streit um die Natur Christi kein Nebenschauplatz der Dogmatik, sondern die entscheidende Frage für das Verständnis der Erlösung, der Autorität der Schrift und der moralischen Beziehung zwischen Gott und Mensch. Diese Ausgangslage führt direkt in die konkreten exegetischen Auseinandersetzungen. An den entscheidenden Bibelstellen zeigte Socini, wie eine andere Lektüre möglich ist, nicht willkürlich, sondern sprach- und kontextgerecht begründet. Weiterführende Texte und Debatten der Rakauer Schule zeigen, wie systematisch er diese alternative Christologie formulierte und verteidigte. Fausto Socini stellte die theologische Karte neu, indem er nicht nur ein anderes Etikett für Christus vorschlug, sondern eine andere hermeneutische Logik. Sein Kernargument lässt sich in drei Punkten zusammenfassen. Erstens die Ablehnung der Präexistenz Christi als metaphysische Tatsache, zweitens die Beschreibung des Sohnes als Funktionsbezeichnung, Sendung, Autorität, Beziehung, nicht als ontologische Substanzidentität mit dem Vater, drittens die Auffassung der Erlösung als moralisch-soterische Wirkung durch Lehre, Beispiel und göttliche Berufung, nicht als göttliche Genugtuung eines gerechtigkeitsfordernden Gottes. Diese Position stützte Socini mit philologischer Genauigkeit, dichter Verweisarbeit in der Schrift und logisch-philosophischen Überlegungen zur göttlichen Natur. Ein zentrales exegetisches Feld war Johannes 1, der Logos-Prolog, Trinitäre Theologie, Johannes Evangelium, Kapitel 1, Vers 1, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott, als klare Bestätigung einer ontologischen Gottheit des Logos und damit der Präexistenz Christi. Socini und die Rakauer Theologen untersuchten jedoch Wortwahl, Satzbau und parallele biblische Verwendungen. Sie wiesen auf folgende Punkte hin, Johannes Evangelium, Kapitel 1, Vers 1, der Ausdruck und das Wort war Gott, könne grammatisch auch als prädikative Aussage verstanden werden, die Qualität oder göttliche Sendung betont, statt eine Identität der Substanz zu behaupten. So argumentierte auch der Rakauer Katechismus mit der Bedeutung des Logos als göttliche Botschaft oder Plan. Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 14 und das Wort wurde Fleisch. Interpretieren Socini und seine Nachfolger als göttliche Rede oder Absicht, die in der menschlichen Person Jesu Gestalt annahm, nicht als Umschreibung einer selbst existierenden göttlichen Person, die Fleisch annimmt. Vergleichspunkte: Jesaja Kapitel 55, Vers 11, Gottes Wort trifft sein Ziel, Psalm Kapitel 33, Vers 6, durch Gottes Wort die Himmel gemacht, zeigen, das Wort oft Gottes Handeln oder Plan bezeichnet, nicht eine zweite göttliche Person. Weitere Verse, die für Socinis Lesart wichtig sind, lassen sich so darstellen. Kolosserbrief Kapitel 1, Verse 15 bis 17, der Erstgeborene aller Schöpfung, alles ist durch ihn und zu ihm geschaffen. Socini las Erstgeborener als Rang oder Funktionsbezeichnung. Durch ihn geschaffen, deutete er als Gottes Werkzeug oder Instrument, nicht als Hinweis auf eine ungeschaffene zweitursächliche Person. Philipperbrief Kapitel 2, Verse 6 bis 8, der in Gottes Gestalt war, erniedrigte sich, wurde dem Tod am Kreuz gehorsam, wurde von Socini philologisch und kontextuell geprüft, in Gottes Gestalt sein beschrieb für ihn nicht notwendigerweise metaphysische Identität, sondern das gottgegebene Amt und die Ehre vor der Erniedrigung. Die Kenosis-Strophen lesen Socini als Beschreibung der absoluten Hingabe eines von Gott berufenen Menschen, nicht als Inkarnation einer präexistenten göttlichen Substanz. Johannes Evangelium Kapitel 8, Vers 58, ehe Abraham wurde, bin ich, forderte besondere Aufmerksamkeit. Socini argumentierte, solche Worte im Johannesevangelium seien im Kontext soterischer Selbstoffenbarung zu lesen. Ich bin könne im Sinn von Ich bin, dessen Sendung, Verheißung vor Abraham begründet war, verstanden werden, nicht als ontologische Anmaßung göttlichen Selbstseins. Für die These der vollständigen Menschlichkeit Jesu zogen Socini und die Rakauer Theologen eine Reihe von Texten heran, die Jesus in zutiefst menschlicher Gestalt zeigen. Hebräerbrief Kapitel 2, Verse 14 bis 18 betont, Jesus nahm Fleisch und Blut an, wurde teilhabend am Menschen, um den Tod zu bekämpfen. Das unterstreicht eine echte menschliche Natur. Hebräerbrief Kapitel 4, Vers 15, wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht mitfühlen könnte in unserer Schwachheit, der aber in allem, wie wir versucht worden ist, passte in ihre Argumentation. Ein vollmenschlicher Priester, der jedoch ohne Sünde blieb. Johannes Evangelium Kapitel 4, Verse 6 bis 7, 19. Jesus müde, durstig, hungrig, er erlebt menschliche Gefühle. Lukas Evangelium Kapitel 2, Vers 52. Jesus wächst an Weisheit und Gestalt, stärkten die Lesart eines Menschen, der in Erfahrung, Bildung und Entwicklung menschlich ist. 1. Timotheusbrief Kapitel 2, Vers 5. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, wurde als schlagkräftiger Beleg angesehen. Christus wird explizit der Mensch genannt, der mittelt. Socini verband diese exegetischen Lesarten mit einem philosophisch-logischen Argument. Wenn Christus göttlich im Sinne einer zweiten, ungeschaffenen Person wäre, folgte daraus schwerwiegende Probleme für klassische Eigenschaften Gottes. Ein Gott, der in sich selbst einen zweiten göttlichen Willen oder eine zweite ungeschaffene Person enthielte, würde die Einheit göttlicher Autorität und die Unveränderlichkeit Gottes gefährden. Noch einfacher, ein ungeschaffener Sohn würde ebenfalls unendlich und unveränderlich sein, wie aber könnte ein unveränderliches Wesen leiden oder sterben? Das widerspräche dem klassischen Gottesbegriff. Socini schloss daraus, dass die Schrift eher eine Sendung denn eine Substanzidentität bezeuge. Die socinianische Methode ist deutlich in De Jesu Christo Servatore. Dort untersuchten die Autoren die als trinitär geltenden Texte und zeigten, wie dieselben Vokabeln in anderen biblischen Kontexten anders gebraucht werden. Sie betonten die Vergleichswissenschaft. Gleiche Wörter müssen in verschiedenen Texten verglichen werden, bevor man metaphysische Schlüsse zieht. Der Rakauer Katechismus fasste dies pädagogisch zusammen. Theologische Begriffe dürfen kein Schutzschild für unkritische Metaphysik sein. Sprache und Kontext der Schrift haben Vorrang. Nicht überraschend zog diese Haltung heftigen Widerspruch an. Trinitäre Theologen verwiesen auf Verse, die ihrer Meinung nach eine ontologische Lesart unumgänglich machten. Johannes Evangelium Kapitel 1, Vers 1 und 1,1, der einzig gezeugte Sohn, der den Vater gesehen hat, Hebräerbrief Kapitel 1, Vers 3, der Abglanz seiner Herrlichkeit und Ausdruck seines Wesens, erschienen als starke Belege. Socini antwortete, Abglanz und Ausdruck zeigten treffender die Spiegelung göttlicher Herrlichkeit in der Sendung Jesu, nicht eine identische göttliche Substanz. Kolosserbrief Kapitel 2, Vers 9, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig, wurde von Trinitären als direkter Gegenbeweis benutzt. Sozzini las Wohnen funktional. Die Fülle der Gottheit manifestierte sich in der göttlichen Autorität und Wirksamkeit, nicht in einer metaphysischen Verschmelzung von Substanzen. Johannes Evangelium Kapitel 20 Vers 28, Thomas spricht zu Jesus, mein Herr und mein Gott, stellte für Trinitäre ein explizites Bekenntnis dar. Sozzini und Gefährten erklärten, dass ein Ausruf im Kontext der Erschütterung und der Anbetung nicht unbedingt eine theologische Definition sei. Man müsse die Schrift an anderen Stellen prüfen, zumal Paulus und die Briefe das Menschsein Christi wiederholt betonen. Die inneren theologischen Konsequenzen dieser Christologie sind weitreichend. Wenn Christus nicht göttliche Natur im Sinne einer zweiten, ungeschaffenen Person besitzt, dann ändert sich das Verständnis der Sühne. Sozzini lehnte die klassische Genugtuungslehre ab. Die Idee, Gott verlange eine Strafe von einer unendlichen Gerechtigkeit, die nur ein göttlicher Christus als Stellvertreter erbringen könne, erschien ihm theologisch problematisch. Er vertrat stattdessen die Auffassung, dass Christus den Menschen durch Belehrung, durch vorbildliches Gehorsam und durch die göttliche Bestätigung seiner Mission erlöst Evangelium als moralische Bekehrung und göttliche Wiederherstellung, nicht als kosmische Ausgleichszahlung. Hier spielten Texte Römerbrief Kapitel 3, Verse 23 bis 24, gerechtfertigt durch den Glauben, Johannes Evangelium Kapitel 17, Vers 3, Erkenntnis des einen wahren Gottes und Jesus Christus, und 2. Korintherbrief Kapitel 5, Vers 20, wir sind Botschafter an Christi Stadt, eine große Rolle. An der Spitze dieser theologisch-exegetischen Debatte standen nicht nur Sozzini selbst, sondern eine Gruppe von Intellektuellen, die seine Arbeit systematisch verbreiteten und verteidigten. Johann Krell führte die theologische Schule nach Sozzinis Tod weiter, indem er in kontroversen Schriften präzisere Abgrenzungen ausarbeitete. Marcin Cechovic argumentierte pointiert gegen die Genugtuungstheorie und setzte sich in Repliken mit Calvinisten auseinander. Joachim Stegmann verfasste katechetische Texte für Laien und Gemeinden, die die Theorie in der Pastoral anwendbar machen sollten. Ihr gemeinsames Anliegen blieb: eine Theologie, die sich an Schrift, Sprache und Vernunft misst. Die argumentativen Mittel der Sozzini-Anhänger wendeten sich nicht nur an Theologen, sondern an die gebildete Öffentlichkeit. Flugschriften, Predigten, Katechismen, aber auch persönliche Briefe formten die Debatte. Dabei zeigte sich eine dialektische Strategie, zuerst philologische Analyse, dann theologische Folgerung, schließlich praktische Konsequenz für das geistliche Leben. Diese Dreischrittigkeit gab der sozinianischen Bewegung intellektuelle Kohärenz und half, die Lehre gegen traditionelle Angriffe zu behaupten. Die Reaktionen, die Sozzinis Lehre auslöste, reichten von philosophiemäßiger Faszination bis zu scharfer Verfolgung. Trinitäre Apologeten warfen ihm Häresie vor, staatliche Behörden sahen in der Verbreitung antitrinitarischer Schriften einen gefährlichen Keim für kirchlichen und politischen Unfrieden. In Polen etwa führte der wechselhafte religiöse Pluralismus zunächst zu einer relativen Offenheit, die sich später in restriktiverem Handeln wandelte. Die Rakauer Druckerei wurde Ziel von Verboten und einige Gemeinden zogen sich in die Diaspora zurück. Doch die intellektuelle Wirkung blieb. Sozzinis Schriften gelangten in andere Länder, beeinflussten englische und niederländische Unitarier und trugen zur Entstehung moderner, vernunftorientierter Christologie bei. Innerkirchlich provozierte Sozzinis Perspektive eine Reihe gewichtiger Kontroversen. Die Frage der biblischen Autorität wurde neu verhandelt. Wer entscheidet, ob ein Vers wörtlich oder metaphorisch zu verstehen ist, die Tradition oder die vernunftgeleitete Exegese? Sozzini plädierte für Letzteres und setzte damit die lateinische Scholastik unter Druck. Orthodoxe Gelehrte warfen ihm wiederum vor, die Schrift zu unterminieren, weil eine zu starke Betonung der menschlichen Vernunft zu Beliebigkeit führen könne. So entstand eine erkenntnistheoretische Debatte. Ist die Schrift selbsterklärend, wenn man sprachlich-historische Kriterien anwendet, oder bedarf es einer überlieferten hermeneutischen Tradition? Politisch wurde die Diskussion ebenfalls aufgeladen. Regierungen und städtische Obrigkeiten fürchteten, dass antitrinitarische Ideen soziale und religiöse Stabilität unterminieren könnten. Verfolgung, Zensur und Ausweisung folgten, doch ebenso starke Formen der Verbreitung, Exilnetzwerke, Druck im Ausland und Übersetzungen. Gleichzeitig suchten Sozzinis Anhänger legalen Rückhalt. Sie verhandelten mit Magistraten, argumentierten juristisch und präsentierten redigierte Katechismen als Beleg für ihren bürgerlichen Konformismus. Diese Mischung aus intellektuellem Anspruch und politischem Pragmatismus war charakteristisch für die Bewegung. Opfer der Kontroverse wurden nicht nur Schriften und Gemeinden, sondern auch Einzelpersonen. Sozzinis Werk wurde posthum intensiv diskutiert, polemisiert und manchmal manipuliert. Gegner organisierten Sammelbände, die die Irrlehren anprangerten, Anhänger versuchten, die Darstellung der Lehre zu systematisieren und für Laien nachvollziehbar zu machen. Die Folge war eine lange verzweigte Debatte, die theologische Präzision, politisches Kalkül und publizistische Taktik mischte und die Frage nach der Natur Christi stets in den Mittelpunkt stellte. Diese Kontroverstimmung bildet den Rahmen für die konkreten exegetischen Auseinandersetzungen, in denen einzelne Bibelstellen und ihre historischen Lesarten erneut unter die Lupe genommen wurden. Die Nachwirkung von Fausto Sozzini lässt sich nicht in einer einzigen Institution oder Schule festmachen. Sie zeigt sich vielmehr in einer Reihe von langfristigen Verschiebungen in Theologie, Religionspraxis und öffentlicher Vernunft. Zunächst blieb die unmittelbare Gemeinschaft, die seine Gedanken am deutlichsten trug, die polnischen Brüder mit ihrem Zentrum um Rakau, politisch und materiell bedroht. Druckereien wurden geschlossen, Akademien verboten, Gemeinden zerschlagen. Doch Ideen lassen sich schwerer auslöschen als Bücher. Manuskripte, Exilnetzwerke und Übersetzungen sorgten dafür, dass sozinianische Argumente in andere Sprachräume gelangten. Besonders markant ist der Einfluss auf die englischen und niederländischen Unitarier. Englische Denker des 17. und 18. Jahrhunderts begegneten den Schriften der polnischen Brüder und spätere Unitarier wie Joseph Priestley sahen in Sozzini einen historischen Vorläufer, dessen Betonung von Vernunft und Schriftkritik sie wieder aufgriffen. Intellektuell besteht Sozzinis bleibender Beitrag vor allem in zwei miteinander verknüpften Leistungen. Die erste ist die methodische, die Priorität der sprachlich-historischen Exegese. Indem Sozzini die Bedeutung biblischer Begriffe, ihren Gebrauch in Parallelstellen und die Übersetzungsprobleme ins Zentrum stellte, legte er einen Arbeitsmodus vor, der spätere historisch-kritische Methoden vorwegnahm. Das heißt nicht, dass Sozzini alle Grundsätze der modernen Bibelwissenschaft besaß, wohl aber prägte seine Haltung die Erwartung, dass theologische Aussagen an den Wortlaut und an den kohärenten Sinn der Schrift gebunden sein müssen, nicht an metaphysische Spekulationen, die aus philosophischen Systemen heraus etabliert werden. Diese Wendung zur philologischen Genauigkeit beeinflusste die Debatten über Autorität und Auslegung nachhaltig. Die zweite Leistung betrifft die theologische Grundrichtung. Sozzini setzte die Vernunft als hermeneutisches und apologetisches Instrument durch. Seine Kritik an der Präexistenz und an der Genugtuungslehre folgte einer inneren Logik, die göttliche Eigenschaften, Allwissenheit, Unveränderlichkeit, Barmherzigkeit, vor widersprüchlichen Zuschreibungen schützen wollte. Damit eröffnete er einen Weg zu einer Christologie, die weniger metaphysisch als moralisch-soteriologisch orientiert ist. Diese Orientierung begünstigte spätere Theorien der Erlösung, die Christus Wirken vor allem als lehrend, moralisch vorbildhaft und erneuernd für das Gewissen begreifen. Die sogenannte moralische Einflusslehre hat historische Vorläufer bei Sozzini. Die systematischen Ausformungen dieser Theorie finden sich später bei Aufklärern und liberalen Theologen. Politisch und gesellschaftlich wirkte Sozzinis Denken ebenfalls nach. Die polnischen Brüder verbanden theologische Reform mit dem Einsatz für Gewissensfreiheit und religiöse Toleranz. Ihre Verteidigung des freien theologischen Diskurses wurde in den Kontroversen der frühen Neuzeit zu einem Argument für eine weitere Trennung von kirchlicher Dogmatik und staatlicher Ordnung. Diese Argumentationen flossen ein in breitere europäische Debatten über Religionskonflikte, konfessionelle Koexistenz und die Grenzen staatlicher Eingriffe in Glaubensfragen. Auch wenn in vielen Staaten Repression die Folge war, so trugen die praktischen Bemühungen der Sozzini-Anhänger um rechtliche Anerkennung und argumentative Hegemonie zur Etablierung eines Vokabulars von Gewissen und Toleranz bei, das später in liberalen politischen Theorien wieder auftauchte. Die Rezeptionsgeschichte ist ambivalent. Für viele Zeitgenossen und lange in der kirchlichen Überlieferung galten Sozzini und seine Nachfolger als Irrlehrer. Ihre Schriften wurden polemisch bearbeitet, verbrannt oder in Sammelwerken verurteilt. Doch die Modernisierung der Theologie und die Herausbildung historisch-kritischer Wissenschaften entkräfteten über die Jahrhunderte manche der älteren Vorwürfe. Wissenschaftliche Neubewertungen im 19. und 20. Jahrhundert setzten Socini zunehmend als kraftvollen Denker in Szene, dessen Kombination aus philologiegestützter Exegese und vernunftbasierter Theologie einen wichtigen Zwischenschritt zur modernen Bibel- und Dogmengeschichte darstellt. Konkrete Impulse zeigen sich an mehreren Punkten der kirchlichen Entwicklung. Die unitarische Bewegung in England und Nordamerika übernahm nicht nur theologische Kernelemente, sondern auch die Methode, theologische Ansprüche an die Prüfung durch Vernunft und Schrift zu binden. Später beeinflusste dieses Erbe liberale protestantische Theologien, die das Bild Jesu als ethisches Vorbild, Lehrer und Mensch betonten. Auch die säkulare intellektuelle Welt profitierte, Socinis Argumente lieferten Material für Aufklärer, die religiöse Dogmen mit rationaler Kritik hinterfragten, ohne notwendigerweise in Atheismus zu münden. Historisch bewahrend bleibt die Spannung zwischen Kontinuität und Bruch. Socini stellte etablierte Lehrsätze in Frage, aber er tat dies mit einem inneren Bezug zur Schrift und mit hoher sprachlicher Sorgfalt. Damit unterschied er sich von rein polemischen oder rein rationalistischen Gegnern der Tradition. Sein Denkraum konnte deshalb Brücken schlagen. Zu Predigern, die Reform ohne Bruch suchten, zu Akademikern, die Skriptorexegese methodisch systematisierten und zu politisch Handelnden, die Freiheit des Gewissens verteidigten. Die abschließende historische Bedeutung von Socinis Christologie liegt weniger in einem endgültigen Sieg als in einer nachhaltigen Verlagerung der Diskussionsparameter. Er verschob die Frage von »Ist Christus ontologisch Gott?« hinzu »Was sagt die Schrift, wenn man Sprache, Kontext und Vernunft ernst nimmt?« Diese Verschiebung änderte nicht nur Antworten, sondern die Art, wie man Antworten sucht. Das macht Fausto Socini zu einer Schlüsselfigur der frühen Neuzeit. Nicht als alleiniger Urheber neuer Glaubensformen, sondern als Impulsgeber für eine theologische Praxis, die Schriftkritik, Sprachgenauigkeit und moralische Kohärenz zusammendenkt. Ein Erbe, das bis in moderne Debatten über Christus, Erlösung und Gewissensfreiheit nachwirkt. Das war der Socinianismus-Podcast für heute. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie uns auf Ihrer Lieblingspodcast-Plattform und besuchen Sie uns auf socinianismus.de für weitere Informationen. Bis zur nächsten Folge, bleiben Sie kritisch.